Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, meine lieben Gruselfreundinnen und Gruselfreunde, zu einer neuen Gänsehautfolge. Und es ist nicht irgendeine Gänsehautfolge, sondern eine Sonderfolge, schon die zweite, in der ich und mein geschätzter Kollege Nils Ehring euch auf eine ganz besondere Art und Weise durch die Welt der Horrorspiele führen werden. Hallo Nils.
Hi Dom, schönen Gruß aus Mainz. Hier ist gerade ein Gewitter vorbeigezogen. Ich hoffe, es wird gleich nicht noch im Hintergrund noch donnern und blitzen, aber das wäre ja durchaus passend auch zum Podcast.
Das stimmt, denn wer die Überschrift dieses Podcasts schon gelesen hat, weiß, worauf Nils anspielen möchte. Und zwar geht es heute um Jumpscares. In dieser Sonderfolge wollen wir euch so ein bisschen durch die Welt der Jumpscares nehmen und begleiten und euch mal ein bisschen in diese Welt einführen, die ja durchaus umstritten ist. Es gibt viele Menschen, die eine ganz starke Meinung zu Jumpscares haben. Nur wenige davon sind positiv. Warum das so ist und woran das liegen könnte, darüber sprechen wir noch. Wir wollen heute so ein bisschen darüber sprechen, wie sieht eigentlich ein Jumpscare aus? Woher kommt dieses Phänomen oder dieses Stil eigentlich, um dann im Wechsel, wie ähnlich in der ersten Sonderfolge auch, über ausgewählte Spiele und Filme zu sprechen, die auf ganz besonders interessante Weise mit Jumpscares umgehen. Und ich glaube, das kann man auch jetzt schon sagen. Alle unsere Beispiele sind Beispiele dafür, wie man ganz geschickt und ganz, ganz spannend dieses Stilmittel einsetzt. Und deswegen könnt ihr all diese Titel, die wir hier nennen, auch als Empfehlungen lesen. Oder Nils? Da sage ich nicht zu viel.
Ja. Genau. Wir werden auch dann nochmal im Forum auch entsprechend die Beiträge mit YouTube-Links nochmal anführen, der Reihenfolge nach, dass man sich das dann auch, ja, wahlweise, ich würde empfehlen, es sich dann, wenn man die Szene nicht kennt, vielleicht vorher dann ungefiltert, also ohne unseren Review dazu anzuschauen und dann den Podcast dann weiter zu verfolgen. Es sei denn, man ist da gegen Spoiler nicht allergisch.
Genau, vielleicht da wegen der Spoiler-Sache noch. Bei den Filmszenen, finde ich, geht das noch ganz hervorragend. Bei den Spielen ist es ein bisschen schwierig, YouTube-Videos rauszufinden, wo nur ganz gezielt diese Jumpscares zu sehen sind. Deswegen habe ich da oft dann Walkthroughs verlinkt. Deswegen da ein bisschen vorsichtig sein. Aber wir bemühen uns hier auch darum, die Szenen so nachzuerzählen, dass auch Menschen, die die Szenen nicht selber angeguckt haben, eine gute Vorstellung haben, worum es eigentlich geht. So, dann würde ich sagen, legen wir mal los. Die erste Frage, die sich ja eigentlich da anbietet und die mal erst geklärt werden muss, ist, was ist denn eigentlich ein Jumpscare? Und statt, dass wir da jetzt einfach eine Definition runterrocken, habe ich mal ein bisschen recherchiert, wo eigentlich zum allerersten Mal von einem Jumpscare gesprochen wird, wo das zum ersten Mal auftaucht. Und da gibt es tatsächlich ein ganz, ganz altes Beispiel, und zwar der Stummfilm The Haunted Castle von George Méliès, ah, perfekt, sehr gut. Und der stammt aus dem Jahr 1896, ganz krass. Und man kann das sich heute noch auf YouTube angucken. Ganz, ganz faszinierend. Da geht es, das ist nur wenige Minuten lang, da geht es im Grunde darum, wie der Titel schon sagt, um ein Schloss, das von Geistern und seltsamen Wesen heimgesucht wird. Und man sieht in diesem kurzen Video, das ihr euch dann auch gerne angucken könnt, wie im Grunde eigentlich nur eine Reihe von seltsamen Wesen und Monstern wie aus dem Nichts aufploppen und einen Mann oder einen Jäger erschrecken. Und das erste Monster, das da quasi aufploppt, ist ein Skelett. Und das sitzt dann plötzlich auf der Bank dort und überrascht die Zuschauer. Und das ist quasi der erste Jumpscare der Filmgeschichte, wenn man der Überlieferung glauben darf. Und wenn man sich anguckt, wie das so konstruiert wird und wie dieses Skelett da aufploppt und die Leute erschreckt, dann hat man eigentlich schon die Grundelemente des Jumpscares vor Augen.
Genau, Méliès hat da, wie auch bei seinen späteren Filmen, also so 4-5 Jahre später, hat er auch die Reise zum Mond gemacht. Er war ein Filmemacher und auch ein Illusionist und hat halt diese beiden Welten perfekt kombiniert und hat quasi, gilt auch als Pionier, diese Stop-and-Motion-Tricks, und mit dank dieses Tricks ploppen dann auch diese Skelette, und da gibt es ja auch noch Fledermäuse, die in einigen Szenen auch so auftauchen, ploppen dann so auf. Und wie du schon sagst, er hat da quasi diese Filmtechnik vordefiniert, nämlich man spricht ja beim Jumpscare von einer Filmtechnik, bei welcher der Zuschauer durch so ein plötzlich eingeschobenes Bild oder ein Ereignis ja überrumpelt wird. Das Bild springt ihn quasi von der Leinwand aus an. Und in der Regel werden diese Momente, also im Film vor allen Dingen, mit einem nervenaufreibenden Sound unterlegt. Bei Méliès war das natürlich noch nicht möglich, das waren noch Stummfilme. Und diese Jumpscare-Momente, die können den Zuschauer wirklich überrumpeln in Situationen, in denen er halt nichts derartiges erwartet. Die können aber auch ein Klimax einer sehr langen Suspense-Szene sein. Ich denke da nur an den Regisseur James Wan, der die diverse Conjuring-Teile und Insidious-Teile auch gemacht hat, wo dieser Jumpscare so einen katharsischen Effekt auch haben kann. Also wo das wirklich so am Ende einer ganz tollen Suspense-Szene auch steht.
Ja, im Grunde, wenn man sich das mal so ein bisschen anguckt, wie so die Anatomie eines Jumpscares aussieht, ist eigentlich ganz simpel und immer das Gleiche im Grunde. Es geht immer darum, dass man in eine Szenerie oder in eine Szene eingeführt wird, die auf irgendeine Art und Weise Gefahr versprüht, also wo man unterwegs ist und das Gefühl hat, hier ist irgendwas nicht in Ordnung. Es wird eine Spannung aufgebaut, meistens auch gesehen dann durch die Augen eines Protagonisten oder eines Protagonistin. Und dann wird diese Spannung erstmal aufgelöst. Also irgendwas passiert, dass man sich denkt, ah, okay, war doch nichts Schlimmes. So, also die Erleichterung setzt ein. Und in dem Moment, wenn die Erleichterung einsetzt, dann kommt dieser eigentliche Schlag, dann kommt dieser Schreckmoment, der einen zum Aufspringen quasi bringt. Deswegen kommt ja auch dieser Name Jumpscare davon. Das ist im Grunde der Aufbau eines Jumpscares super einfach eigentlich, super, super leicht umzusetzen. Und dementsprechend beliebt ist der eben auch in einem Filmgenre.
Ja, und es ist halt, also das kann halt durch verschiedene, ja, ich sag mal, Stilmittel passieren, dieser Jumpscare. Also es kann zum Beispiel etwas in den Bildkader eindringen. Das ist bei Spielen auch eine Technik, die gerne gemacht wird. Also das gibt's im Film. Oder es gibt aber auch die Möglichkeit, dass die Montage dir das Bild quasi auf dich einstürzen lässt. Dass du halt, du hast eine normale Szene und dann kommt ein markerschütternder Schrei oder ein komisches Geräusch. Und dann wird über die Montage quasi dieses Schreckbild dir vor Augen geführt. Und das sind halt zwei dieser Techniken, die kann man auch variieren, aber das sind so, würde ich sagen, so die typischsten Techniken, um so Jumpscares dann auch wirklich, um diesen Jumpscare-Moment herbeizuführen.
Ich fand das ganz spannend. Bei der Recherche bin ich über ein Schlagwort gestolpert, das ich so noch gar nicht kannte, und zwar der sogenannte Lootenbass. Und zwar kommt der, kanntest du das? Du kennst es bestimmt, oder? Lootenbass?
Das ist diese Jumpscare-Szene von Cat People.
Genau, richtig. Das ist ein Horrorfilm aus dem Jahr 1982 und da gibt es eine ganz, ganz berühmte Szene, in der man eine Frau, also es ist ein Schwarz-Weiß-Film, in der man eine Frau in der Nacht eine ganz spärlich beleuchtete Allee hinunterlaufen sieht und allmählich bekommt man als Zuschauer den Eindruck und auch die Frau bekommt den Eindruck, dass sie verfolgt wird von einer dieser Cat People, von diesen Katzenwesen. Und die Montage und die Inszenierung legt nahe, dass es dann immer eine immer brenzligere Situation wird, dass sich vielleicht ein Verfolger sogar nähert. Also die Frau beschleunigt ihre Schritte, die Kamera fängt die Schritte auch dann immer mehr ein. Man hört nichts außer dieses Staccato der Schuhe. Und dann kommt die Auflösung der Szene, nämlich ein Bus fährt vorbei und das ist der Schreckmoment. Und das hat dann tatsächlich scheinbar in der Filmwissenschaft diesen Begriff des Lootenbasses inspiriert. Also Looten ist der Nachname des Producers von diesem Film. Und das bedeutet im Grunde nur, dass ein Jumpscare aufgelöst wird durch eine ungefährliche Situation. Also dass ein Bus vorbeifährt oder eine Katze springt irgendwie ins Bild oder so. Yeah, und das fand ich ganz spannend, dass da quasi ein Film prägend war für so einen Begriff.
Ja, da muss ich einen ganz kurzen Einschub. Du hast dich jetzt bezogen auf das Remake von 82. Der Film, den du meinst, und die Szene taucht auch darin auf, ist Cat People von 42. Dieser 82er ist ein Remake. Nee, ist ja kein Ding, deswegen nur ganz kurz als Einschub. Interessant finde ich auch, weil diese Szene ist ja gar nicht, also wie du schon sagtest, da ist ja nichts Gefährliches. Sondern du hörst dann quasi, wie dieser Bus dann so in den Bildkader von der Seite auch so eindringt so und hast dann, ich glaube, das ist so ein Zischgeräusch, wie halt, wenn so ein Bus der gerade so anhält so. Und ich möchte nicht wissen, das muss die Leute extremst geschickt haben damals im Kino auch, weil das so ganz plötzlich kommt. Und das finde ich ist ein sehr gutes Beispiel für einen Jumpscare. Man darf auch nicht vergessen, viele Regisseure des New Hollywood, also so aufkommende neue Regisseure Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, wie Brian De Palma mit Carrie, oder auch William Friedkin mit Exorcist, die auch diese Jumpscare-Technik auch durchaus ausdefiniert. William Friedkin hat ja auch gerne mit Subliminalbildern gearbeitet, also wirklich nur ganz kurze Bilder, die so in die Montage eingeschnitten werden, die sich so bei einem so ein bisschen ins Bewusstsein einbrennen, ohne dass man es wirklich wahrnimmt. Auch das kann so auch eine Technik sein, die dann später auch Verwendung fand bei anderen neueren Regisseuren, die Jumpscares verwendet haben.
Es geht ja auch ganz oft, also im Grunde ist ja basiert der Jumpscare auf einer Überforderung. Also es geht darum, den Zuschauer oder den Spieler, je nachdem, zu überfordern, dass eben erstmal eine scheinbare gefährliche Situation harmlos ausgelöst wird und dann gibt es ein Gewitter an Bildern und Tönen eigentlich ja auch. Also es funktioniert oft im Zusammenspiel dieser beiden Elemente, dass man dann wirklich erschreckt. Und wir kommen auch gleich zu unseren Beispielen, vor allem bei den Filmbeispielen, weil ich immer wieder überrascht, diese Jumpscares, dass sie begleitet sind von Geräuschen, die sich gar nicht aus der eigentlichen Szene ergeben. Aber dazu kommen wir gleich. Ich will noch eins einschieben. Das fand ich nämlich ganz, ganz spannend. Und zwar auf das Thema, also das Thema, das wir heute besprechen, das stand sowieso schon auf unserer Themenliste. Aber Jochen hat sich das gewünscht. Der liebe Jochen Gebauer, der hat gesagt, Mensch, sprecht doch mal in der neuen Sonderfolge über Jumpscares. Das würde ihn auch interessieren. Und er hat dann auch im Vorbeireden quasi erwähnt, ja, auch Jumpscares in Büchern. Darüber könnte man ja auch mal sprechen. Und das hat mich auf einen ganz spannenden Gedanken gebracht. gebracht, den ich vorher gar nicht so hatte, denn Jumpscares gibt es meines Erachtens tatsächlich auch in Büchern, in ganz normaler Literatur. Und zwar fiel mir dann sofort ein Beispiel ein aus dem Buch The Woman in the Window. Was hat sie wirklich gesehen? Ein Thriller von A.J. Finn. Und da gibt es eine Szene, die tatsächlich für mich an einen Jumpscare heranreicht. Und zwar geht es da um eine Frau, die soziophob ist, die ganz viel in ihrer Wohnung ist und die dann da immer ganz eingehend beschreibt, wie still es in ihrer Wohnung ist und dass es eigentlich, dass sie diese Stille sehr genießt und dass da kaum Besuch mal da ist. Und dann gibt es da eine Passage, in der sie mal wieder darüber so sinniert, wie schön es ist, ihre Ruhe zu haben. Und nach so einer halben, fast ganzen Seite dieser Beschreibung der Stille kommt dann so ein Satz, der so etwa klingt wie, sie hörte Schritte. Und das ist so eine Art von Jumpscare, der mich jetzt nicht zum Hochspringen bringt, aber der doch so mir ganz kurz so das Herz in die Hose rutschen lässt, weil es so ein Bruch ist mit der Szene, die vorher aufgebaut wurde. Und diese paar wenigen Worte, die machen da wirklich dann so wie so ein Schlag ins Gesicht. Und das ist tatsächlich so eine Art von Jumpscare, der auch in dem geschriebenen Wort gut funktioniert.
Ja, also mir ist jetzt auch spontan, jetzt ist mir nur so, es gibt so eine der kürzesten Horrorgeschichten der Welt, die geht irgendwie so, du bist der letzte Mensch auf Erden und plötzlich klopft es an der Tür. Und das ist irgendwie quasi, du hast genau dasselbe, du hast die Ausgangssituation und direkt innerhalb des Satzes passiert auf einmal irgendwas, wo man dann drüber nachdenkt und dann sich erschreckt direkt. Ich finde es generell ist ein interessantes Phänomen, weil das geht ja nicht nur, jetzt bezieht sich ja nicht nur auf Bücher oder Spiele oder Filme, sondern es ist auch so ein Internetphänomen mittlerweile geworden. Es gibt ja zahlreiche so Prank-Videos, wo Leute halt auch gerne mal Kinder vorm Rechner sitzen und dann taucht so plötzlich irgendwie so ein Schreckensbild auf. Das ist manchmal ist es sogar eine der Frauen aus Evil Dead, die dann mit so einem Schrei unterlegt sind und dann erschrecken sich die Kinder natürlich. Dann gibt es ganz viel diese Jumpscare-Videos auf YouTube, wo es so ein bisschen darum geht, so lange wie möglich das auszuhalten, einen nach dem anderen Jumpscare. Es ist ja echt zu so einem kulturellen Phänomen auch geworden, muss man sagen.
Ja, wir sprechen ja bisher auch überschwänglich fast schon von diesem Stilmittel, begeistert eigentlich ja schon, aber ich habe es ja ganz am Anfang mal angerissen, wenn man mit Menschen spricht, die sich vor allem viel mit Filmen auskennen, die gerne Horrorfilme schauen, Jumpscares ist da eher so ein Stilmittel, das viele als, habe ich immer den Eindruck, als ein nerviges Stilmittel beschreiben, als ein Stilmittel, das eigentlich einen schlechten Horrorfilm auszeichnet, vor allem wenn es gehäuft vorkommt. Kannst du denn mal mit anhand deines reichen Filmfundus-Wissens erklären, warum ist das so? Warum ist der Stand des Jumpscares vor allem heute tendenziell scheinbar eher ein schlechter?
Ja, also ich höre selber halt auch persönlich gerne auch viele so Horror-Podcasts, vor allen Dingen amerikanische. Und wenn man da so die Diskussion so ein bisschen verfolgt, dann ist schon so ein bisschen so der Grundtenor, dass Jumpscares, vor allen Dingen wenn sie inflationär gebraucht werden, dann doch eher ermüdend sind und dass es nicht wirklich eine große Herausforderung ist. Manche sagen auch, das ist ein einfaches Blendwerk, das im Film sehr gerne eingesetzt wird. Das kann man teilweise auch, finde ich, auch unterschreiben. Also man kann zum Beispiel auch, also wenn man jetzt nicht so der ein atmosphärisch veranlagter Regisseur ist, dann kann man sowas auch kaschieren, indem man halt einfach eine unerträgliche Dichte an Jumpscares irgendwie unterbringt. Und Jumpscares, ich finde, es gibt gut gemachte Jumpscares und es gibt, das kann man auch durchaus diskutieren, ich würde sogar sagen, ein Großteil der Jumpscares sind jetzt eher so durchschnittlich gemacht und die entstehen dann auch viel in der Postproduktion. Das heißt, du hast gar nicht das große Arbeiten am Set, sondern da entsteht, wie du schon sagtest, zum Beispiel durch Sounds auf der Tonspur oder durch die Montage, kann man da sehr leicht einfach diesen Effekt auch erzeugen. Und ich würde schon sagen, dass sie insgesamt haben sie eher einen schlechten Ruf, auch in Horrorkreisen. Dabei war das nicht immer so, denn ich meine, das Genre hat sich da diese Zielgruppe auch ein bisschen hochgezogen, denn gerade so die Slasher der 80er Jahre, die haben verstärkt auf Jumpscares gesetzt, sei es jetzt Nightmare on Elm Street oder Friday the 13th, die Filme haben das auch populär gemacht. Und ich würde dennoch die These auch aufstellen, es ist halt schon anspruchsvoller, eine Szene atmosphärisch wirklich dem Zuschauer zu präsentieren, als ein nach dem anderen Jumpscare abzuspulen.
Ich erinnere mich auch noch in den 90ern, war das ja, oh, wie das klingt, ich erinnere mich an 99ern, aber das ist ja, da bin ich aufgewachsen in der Zeit. Da gab es ganz viele Filme, die sich über dieses Stilmittel, vor allem über Jumpscares, lustig gemacht haben. Hier zum Beispiel Scary Movie, was ja unglaubliches Erfolgsfranchise war in den 90ern, die ja quasi Filme wie Scream immer wieder zitiert haben und sich lustig gemacht haben über diese Jumpscares. Und ich glaube, das hat viel dazu beigetragen, dass man auch dieses Stilmittel einfach nicht mehr ernst nehmen konnte lange Zeit oder auch bis heute. Also ich habe heute ganz oft Filme, dass ich überwiegend eher erstmal genervt reagiere, auch bei Spielen, wenn so ein Jumpscare kommt, weil das wie so ein, ja, wie so ein billiges Erschrecken wirkt. So, das ist nichts, was dem Spiel oder dem Film in seiner Gesamtheit was gibt, sondern es ist einfach nur so dieses so, ha, jetzt habe ich dich mal wieder gekriegt, so. Aber und trotzdem, die Beispiele, die ich heute von den Spielen rausgesucht habe, das sind tatsächlich Beispiele, die, wo ich nicht diesen Effekt hatte, wo ich nämlich mir gedacht habe, so, ach, das ist ganz schön geil, das ist wirklich gut genutzt, so, die Möglichkeiten, ja.
Ja, und ich glaube, also ich nehme mal den Begriff Möglichkeiten mit auf, die Möglichkeiten, da Varianz reinzubringen, die sind halt auch recht begrenzt. Also wie du da arbeiten kannst, um halt das neu zu definieren, so ein Jumpscare. Und also ich will das nochmal kurz nochmal einschränken, weil das eben vielleicht auch ein bisschen zu negativ klang. Also es gibt für mich durchaus auch Großmeister des Jumpscares. Ich werde später noch eine Szene von einem Film von James Wan noch erwähnen, der halt dieses Spiel mit der Erwartungshaltung des Zuschauers auch teilweise wirklich zur Perfektion bringt und auch wirklich tolle Jumpscares auch erzeugt. Aber da werde ich später dann nochmal zu kommen.
Aber wenn wir jetzt schon an Beispielen fast dran sind, würde ich sagen, rutschen wir jetzt mal in den praktischen Teil. Und du hast dir drei Filme rausgesucht. Ich habe mir drei Spiele rausgesucht, die, wie gesagt, Jumpscares auf eine ganz besonders interessante oder spannende oder gelungene Art und Weise umsetzen. Und wir hatten jetzt eben darüber gesprochen, über das Spiel mit der Erwartungshaltung. Und da passt dein erster Film ganz hervorragend dazu, würde ich sagen.
Genau, der erste Film, den ich jetzt will, ich gehe mal davon aus, den hat eigentlich fast jeder gesehen, ist Jaws, also der weiße Hai aus dem Jahr 1975. Der ja einmal den Begriff Blockbuster geprägt hat, weil damals in dem Sommer, als der Film rauskam, waren die Straßen wirklich leer gefickt, die Leute waren alle im Kino und der die Karriere halt von Steven Spielberg so ja wirklich katapultiert hat und gestartet hat. Die Story ganz kurz, die kennt wahrscheinlich eh jeder, der idyllische Badeort Amity wird von einem weißen Hai heimgesucht, der sich einen Schwimmer nach dem anderen schnappt. Und dann gibt's halt so eine Armada an zugereisten crazy Redneck-Fischern und drei Männer namens Martin, Quint und Matt und die wollen dem Hai halt ein Ende machen. Und ich habe hier eine Szene rausgesucht, die hat mich als ja Heranwachsenden extrem geprägt. Ich rekapituliere mal eben, wo das denn in der Story so verhaftet ist. Es gibt so Untersuchungen dieser drei nach dem Hai und die stoßen dann im Laufe des Films bei Nacht auf ein scheinbar menschenleeres Schiff auf offener See und Matt, gespielt von Richard Dreyfuss, der soll halt dann bei Nacht dann Tauchgang durchziehen und dieses Schiff halt untersuchen, denn da scheint ein großes Loch auch an der Seite des Schiffs zu sein. Und die Szene ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie man halt Suspense aufbaut und den Zuschauer so langsam am Höhepunkt der Szene so erschreckt, dass es halt durch Mark und Bein geht. Die Szene geht so vielleicht so anderthalb Minuten, würde ich sagen. Und man sieht dann, wie Dreyfuss da ins von so Strahlern beleuchtete Wasser dann reinspringt und zu diesem Schiff dann rübertaucht. Und die Szene ist so sehr in Dunkelheit getaucht. Wie gesagt, nur diese Scheinwerfer, die so ein bisschen so kleine Lichtkegel da erzeugen. Und dann kommt er da an dieses Schiff ran und entdeckt dann im Holz so einen großen Haizahn. Hat auch, glaube ich, jeder schon mal gesehen, diese dreieckigen Riesenteile. Und nimmt den Zahn dann da raus. Und man rechnet eigentlich damit, dass irgendwo der Hai auftaucht. Und dann neigt sich diese Szene so dem Ende zu. Man denkt so, okay, das war's jetzt. Der wird jetzt nach oben tauchen und hat halt diesen Haizahn gefunden. Und in dem Moment taucht so aus dem Bildhintergrund innerhalb dieses Lochs im Schiff so eine aufgedunsene Wasserleiche auf und erschreckt dann halt Richard Dreyfuss da. Und der Spielberg lässt den Schrecken hier auch nicht über die Montage auf den Zuschauer los, sondern er rückt diesen quasi so langsam in den Bildkader. Und was halt auch interessant ist an der Szene, weil das ist so eine, ja, der legt eine falsche Fährte. Du hast halt am Anfang er findet dann diesen Haizahn und man denkt, jetzt kommt gleich der Hai irgendwie, oder der Hai muss auftauchen, irgendwas mit dem Hai passiert dann. Und dann kommt diese Wasserleiche in den Bildvordergrund und das hat mich so überrascht damals. Und es ist gar nicht so ein In-Your-Face-Jumpscare, sondern der ist so, das dauert so eine Sekunde, bis man das wirklich auch erkennt, was das eigentlich ist. Und ich glaube, dieses Dechiffrieren im Kopf dieses Bildes, das hat das noch umso mehr intensiviert, diesen Schockmoment bei mir, also als Heranwachsen.
Ja, es ist tatsächlich weniger so ein Schlag ins Gesicht, sondern mehr so ganz viele Schläge, weil dieser Kopf, der ploppt da tatsächlich so relativ langsam auf, wie du ja auch beschrieben hast. Und dann gibt es einen Wechselschnitt zu dem Schauspieler und seiner Reaktion. Und dann sieht man nochmal diesen Kopf noch ein bisschen im Close-up und nochmal besser beleuchtet. Und das ist eigentlich relativ lang für so einen Jumpscare. Wenn man jetzt zum Beispiel an andere Szenen denkt, zum Beispiel der Lutenbass, den ich vorher erwähnt habe, das ist nicht mal eine Sekunde, in der man das Geräusch hört und dann den Bus und dann ist man erschrocken quasi. Und dort ist das ja wirklich fast schon in die Länge gezogen. Und was ich da, finde ich, ganz besonders stark wirkt, ist der Sound. Ich fand also ganz spannend, zum einen, man hört ja die ganze Zeit keine Musik, glaube ich, oder nur ganz, ganz unterschiedlich. Also man sieht ihn tauchen und dann ist alles sehr, sehr still und sehr ruhig. Und wenn dieser Kopf auftaucht, dann hört man ja ein Schreien und ein ganz...
Diese schrägen Streicher, die dann auftauchen.
Genau, und das sind ja Geräusche, das habe ich vorhin auch erwähnt, Geräusche, die eigentlich in der Szene gar nicht möglich sind, aus der Logik der Szene. Aber dann kommt es eben zu dieser Überforderung, weil damit rechnet man eben nicht als Zuschauer. Und das ist eben ein ganz großer Anteil, warum diese Szene, finde ich, so wirkmächtig ist. Weil diese Geräusche einfach gar nicht an diesen Ort gehören und dann hört man die und dann sind die auch noch so unangenehm.
Was ich auch interessant finde, ist halt, dass Spielberg hier etwas macht, was das Medium Film vielleicht auch dem Spiel da voraus hat. Nämlich diesen Moment, wo man auch sieht, wie reagiert denn die Figur eigentlich darauf. Es gibt später auch nochmal ein Beispiel bei mir. Der Film macht das immer gerne. Du hast dann diesen Jumpscare-Moment und dann hast du direkt die Reaktion des Schauspielers darauf, dieser Spielfigur darauf. Das finde ich immer ganz interessant. Also bei Spielen sieht man sowas seltener, klar, weil man halt den Körper des Avatars eher weniger, also verlässt oder halt höchstens bei einer Cutscene, aber eine Cutscene schließt sich einem Jumpscare eher selten an. Deswegen, das sind so typische Momente, die sind dann eher dem Film eigen, finde ich, beim Jumpscare.
Ja, wobei ich sagen muss, das ist was tatsächlich, was ich beim Spiel als Vorteil erachte für dieses Stilmittel, denn dieser Wechselschnitt immer, die Reaktion des Schauspielers oder der Schauspielerin zu zeigen, das ist für mich immer, das ist dann das offizielle Ende des Jumpscares eigentlich. Jetzt Chance ist eine Ausnahme, aber dann wird man quasi zurückgeholt und weiß, und dann weiß man, okay, das ist die Reaktion der Person und dann kann man ja auch spiegeln und dann weiß man, okay, so geht es der Person und der geht so ähnlich wie mir. Das ist schon fast ein erleichternder Moment. Bei Spielen tatsächlich fehlt das. Du bist ja immer die Person, die das aushalten muss und wenn du dich dieser Situation entziehen musst, musst du das in der Spielwelt selbst tun und das finde ich, hat für mich noch mehr Wirkkraft eigentlich.
Ja, also du musst halt selber reagieren. Ne?
Ja, genau, richtig.
Das ist doch eine gute Brücke. Vielleicht machen wir mal als das erste Spiel.
Ja, können wir gerne machen. Und zwar das erste Spiel, das ich mir rausgesucht habe. Five Nights at Freddy's, ein Indie-Horror-Klassiker, muss man eigentlich sagen, aus dem Jahr 2014. Das ist, glaube ich, ein Spiel, was für viele Menschen jetzt, kann ich mir echt vorstellen, zu Stirnrunzeln fühlen wird, weil das eines dieser Spiele ist, das ähnlich umstritten ist, glaube ich, wie der Jumpscare als Stilmittel. Denn es gibt viele, viele Menschen, die Five Nights at Freddy's als billige Jumpscare-Fabrik abklatschen und das stimmt auch ein Stück weit. Ich will mal ganz kurz sagen, worum es da geht. Man spielt da in diesem Spiel einen Sicherheitsbeamten in einem Freizeitpark und in diesem Freizeitpark werden eine Reihe von mechatronischen Puppen ausgestellt. Also das sind so Teddybären mit riesigen Augen, das sind Vögel mit riesigen Augen, ein Fuchs mit riesigen Augen und die sind da quasi ausgestellt. Das ist so da diese Hauptattraktion und der Besitzer dieses Parks hat gemerkt, dass die da nachts scheinbar so ein bisschen durchdrehen, diese Maschinen. Also die bewegen sich scheinbar, die verlassen ihren eigentlichen Platz und statt das zu reparieren oder der Sache auf den Grund zu gehen, hat der Chef eben dann mich eingestellt als Spieler und ich soll quasi jede Nacht in meiner Kontrollbox in so einem Schaltraum sitzen und mit den Kameras überwachen, wo sich diese Figuren gerade befinden. Und meine eigentliche Aufgabe ist eigentlich nur, die Figuren immer im Blick zu behalten und wenn die meiner Schaltbox zu nahe kommen, die Sicherheitsluken zu schließen, damit die nicht reinkommen können. Und der Clou daran ist, also man merkt, die Geschichte ist so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, aber darum geht es ja eigentlich auch gar nicht. Der Clou der Sache ist, dass der Strom nur begrenzt vorhanden ist. Das heißt, ich kann nicht kann nicht beliebig oft die Kameras benutzen. Ich kann nicht beliebig oft Licht anmachen, um die verschiedenen Szenen mir anzugucken, die verschiedenen Räume. Und vor allem, ich kann nur begrenzt oft die Sicherheitstüren öffnen und schließen. Das heißt, ich muss immer abwägen, wo sind die Figuren gerade, wie weit sind sie von mir weg und sollte ich jetzt die Türen zumachen oder nicht. Und das ist im Grunde das gesamte Spiel. Und die Jumpscares sind in diesem Spiel eine Bescheinigung von, du hast verloren. Denn wenn du dich eben mal verspielt hast sozusagen und keinen Strom mehr hast oder wenn eine der Figuren tatsächlich deinen Raum erreichen, dann wird deine Sicht plötzlich zerrissen. Also wenn du zum Beispiel gerade die Kameras überwachst, dann wirst du aus dieser Kamerasicht rausgerissen und befindest dich wieder in dieser Kontrollbox und dann springt dir eines von diesen mechatronischen Dingern direkt ins Gesicht. Also ich habe auch die Jumpscare-Compilation mal angehängt, dann kann man sich das mal angucken. Also es ist wirklich so, plötzlich ist es in your face, Face, was du vorher nur auf der Kamera mal gesehen hast. Und das ist so auch begleitet von einem ganz schrillen Kreischen. Und das ist eben ein ganz klassischer Jumpscare, der dich überfordert, der dir aber sonst auch nichts gibt. Das ist einfach nur so Game Over und du bist jetzt erschreckt, weil du was falsch gemacht hast und das ist deine Strafe.
Und die Bedrohung ist aber, dass, wenn ich das richtig sehe, auch in dem Video, diese Zusammenfassung, dass die kommen ja quasi immer in den Bildkader, entweder von der Seite, von oben, von allen Seiten quasi. Ist es immer der gleiche Jumpscare oder variiert das auch mal ein bisschen?
Also die Figuren selbst haben von ihrer Animation her, das ist so ganz einfach gemacht, so ein Jumpscare, die springen einfach unterschiedlich ins Bild quasi und rudern auf dich zu. Aber das Spannende ist eben daran, dass man von der Ausgangssituation schon weiß, es besteht diese Gefahr. Also du weißt, wenn du das Spiel beginnst, hier sind vier Figuren unterwegs und du hast theoretisch die Möglichkeit, dich zu schützen und zu wehren, was es das Ganze noch ein bisschen interessanter macht. Aber wenn du eben dich verpokerst und die Sachen falsch einschätzt und die Entfernung zwischen den Räumen zum Beispiel falsch einschätzt und nicht genau weißt, wo die gerade sind, dann wartet eben diese Strafe auf dich. Und das macht es halt auch so spannend, weil selbst wenn der Jumpscare selbst so ein bisschen billig ist, im Sinne von, der ist halt dann wirklich einfach nur, der springt dir ins Gesicht und erschreckt dich, das wirkt trotzdem, weil es ist eine ganz unangenehme Situation und du möchtest dann einfach besser spielen, damit das nicht nochmal passiert. Und das ist so in sich schon wieder ein gut funktionierendes System. Und das fanden ja damals zumindest ganz, ganz viele Menschen toll. Dieses Spiel war ein unglaublicher Erfolg. Es sind insgesamt, glaube ich, 4 oder 5 Five Nights at Freddy's Spiele erschienen und daraus wurde ein riesiges Franchise. Und das hat tatsächlich eine gewisse Faszination ausgeübt, weil das Spielprinzip eben so einfach ist. Aber das gleichzeitig auch so interessant ist, weil du kannst dich gegen diesen Schrecken wehren. Du hast eine Möglichkeit, diesem Jumpscare zu entgehen. Aber wenn nicht, dann kommt er. Und der ist sehr, sehr unangenehm, wie gesagt.
Und kann man das Spiel zu Ende spielen? Also kann man das alles erfolgreich quasi zu Ende bringen?
Ich glaube, wenn du eine Reihe von Nächten geschafft hast, dann hast du quasi den Level gewonnen. Aber da nagel mich nicht drauf fest, denn ich habe das nie geschafft. Also das ist für mich zu anspannend immer gewesen, weil einfach dieses Aushalten dieser Anspannung, dafür bin ich nicht gemacht. Also die Räume im Blick behalten und dieses Wissen, eine Figur ist vielleicht schon ganz nahe und dann musst du den Strom im Blick behalten. Ganz, ganz schlimm, aber auch ganz, ganz fantastisch. Also von mir eine große Empfehlung. Das Spiel sollte auch nicht mehr allzu teuer sein. Wie gesagt, das ist schon 5 Jahre alt. Ruhig mal sich angucken. Ein tolles Spiel, das ganz klassisch mit Jumpscares umgeht, aber bedingt durch die Spielmechaniken, finde ich, was ganz Spannendes draus macht.
Ja, auch interessant ist wirklich so, wie du schon sagst, so einem eigenen Phänomen geworden. Da gibt's ja auch dann wieder ganz viele Videos auf YouTube, wo man dann sieht, wie Leute darauf reagieren wiederum. Also das nimmt ja schon so Meta-Ebenen an, wo man sich dann anschaut, wie Leute sich erschrecken bei Jumpscares und so weiter.
Genau.
Das Spiel ist da, glaube ich, auch immer das Paradebeispiel bei den meisten auch. Reacting to Jumpscares, ja.
Ja, ganz, ganz fantastisches Spiel.
Ja. Dann lass uns doch mal wieder einbiegen auf die Filmschiene. Dann würde ich mal ein bisschen nach vorne springen, nämlich genauer ins Jahr 2012. Da ist der Film Sinister erschienen. Und jeder, der den Film kennt, wenn ich da einfach mal das eine Wort Rasenmäher-Szene sage, dann werden die meisten wahrscheinlich wissen, welche Szene ich meine. Der Film ist von Scott Derrickson. Der spielt Ethan Hawke, einen ja eher so erfolglosen Autor, der sich in so einem kreativen Tief befindet und zieht mit seiner Familie in ein kleines Haus, in dem zuvor eine Familie auf mysteriöse Weise ums Leben gekommen ist. Und er will halt über diesen Fall schreiben, um ja wieder ein bisschen auf die Erfolgsspur zurückzukommen. Auf dem Dachboden des Hauses, da findet er dann so eine Kiste mit Super-8-Filmen. Und wie der Zufall will, ist natürlich noch ein Super-8-Projektor noch dabei. Und der findet da ja diverse, ich würde sogar sagen, das sind so Found-Footage-Filme, die zeigen, wie halt Familien meistens zuerst beobachtet werden aus der Ego-Perspektive und dann später auch dann umgebracht werden. Und diese Szene ist ich weiß gar nicht, ich glaube schon so im letzten Drittel des Films, da findet er dieses Band und er schmeißt das dann an und schließt dann zuvor natürlich sein Büro ab, wo er die ganze Recherche für diesen Fall auch betreibt oder für dieses Buch. Und man sieht zunächst, wie so häufig die Familie aus der Ego-Perspektive heraus, wie die durch so ein Fenster beobachtet wird, wahrscheinlich vom Vorgarten aus. Und dann gibt's so einen Zeitsprung und man sieht, wie der Fremde den Garten der Familie betritt und ein Rasenmäher anschmeißt. Und das ist eine komplett abgedunkelte Szene. Es ist stockdunkel. Man sieht halt nur so einen Taschenlampenkegel, der so direkt auf diesen Rasenmäher gerichtet ist. Und man hört auch gar nicht, wie dieser Rasenmäher angemacht wird, denn wie gesagt, das ist eine Super-8-Kamera, da mit Ton zu arbeiten, das wäre sehr kostspielig gewesen, würde ich mal sagen. Und dann fährt die Kamera den Blick fest fixiert auf diesen Rasenmäher, die Strecke über diese Rasenfläche ab. Und man sieht wirklich nur diese Dunkelheit, den Lichtkegel der Taschenlampe und das dauert sehr lange und plötzlich aus dem Nichts taucht dann auf dieser Wiese so eine geknebelte Person auf. Und es gibt einen unglaublich lauten, verstörenden Sound. Das ist, ich würde sagen, das ist so ein Industrial Sound, gemischt mit so einem Schrei, so völlig verzerrt auch. Und diese geknebelte Person wird halt dann vom Rasenmäher erfasst. Und auch da, dieser Jumpscare kommt sehr schnell und dieser Sound, glaube ich sogar, ist diesem eigentlichen Bild sogar noch so ein bisschen vorgelagert. Das heißt, man wird da auch nochmal so überrumpelt nochmal, bevor das eigentliche Bild kommt. Und dann kommt wieder so ein Sprung auf Ethan Hawke, wie der auf dieses Bild reagiert. Der springt halt auf und schreit auch. Und die Szene lebt vor allen Dingen von dieser Sounduntermalung. Das ist vom Kinokomponisten Christopher Young. Der hat auch schon die Musik für, ich glaube, den einen oder anderen Hellraiser-Film auch gemacht. Und das intensiviert diesen Moment ungemein. Ja, das fand ich ein sehr gutes Beispiel, auch für einen modernen Jumpscare, der einem auch durch Mark und Bein gehen kann.
Also Sinister, das war wirklich, übrigens, weil das klingt in unserer beider Aussprache immer so nach der Kinokette, aber wir meinen Sinister, so, also ja, das, wie ja, das Englische ja. Ernst, düster meine ja. ich, düst. Fantastische Szene hat mich dann dazu gebracht, mir diesen Film auf die Wunschliste zu setzen, denn ich fand das ganz, ganz toll, weil abgesehen von dem, was du schon beschrieben hast, was es so wirkungsvoll macht, vor allem dieser Schrei, der ja fast schon den Schrei des Zuschauers imitiert, weil er kommt in dem Moment, wenn man diese geknebelte Person auf dem Boden sieht. Ich fand ganz fantastisch den Zeitsprung, denn das macht das Ganze so spannend. Du siehst quasi am Anfang, wie du selber beschrieben hast, diese Annäherung an das Haus und dieses Beobachten von draußen und die Bewegungen sind bei dieser Annäherung auf das Haus zu. Das heißt, du fängst an nachzudenken, okay, die Person wird in das Haus eindringen oder wird die Familie überfallen oder so. Und dann kommt dieser Zeitsprung, den du aber ja nicht als Zeitsprung erstmal erkennst, und es ist ja eigentlich erstmal nur ein Schnitt in eine andere Szene. Und dann ist eben die Frage, wie viel Zeit ist vergangen? Und von dem normalen Angucken her, glaube ich, neigt man dazu zu denken, es ist nicht viel Zeit vergangen, denn die Atmosphäre ist die gleiche, es ist immer noch Nacht, man sieht immer noch diesen Lichtpegel, nur sieht man jetzt eben diesen Rasenmäher und man fragt sich so, okay, er will diese Familie überfallen und holt jetzt einen Rasenmäher, aber warum? Und dann fragt man sich so, was passiert da gerade? Also warum macht er das? Und in dem Moment, wenn man die geknebelte Person sieht, ist man nicht nur erschrocken, weil da eben so eine komische Gestalt dort liegt, sondern man versteht auch ganz, ganz schnell, was passiert ist. Es ist sofort die Erkenntnis, okay, das Schlimme ist schon passiert und das ist jetzt schon quasi die Tat an der Person. Und das fand ich ganz, ganz krass. Also das war wirklich so, das hat mich sehr mitgenommen und es war nur diese ganz kurze Szene, weil da so viel drin steckt, was es so wirkungsvoll macht. So dieses wirklich, dass du auch so verwirrt wirst, weil du nicht weißt genau, wo sind wir gerade in dieser Zeitachse. Fand ich ganz fantastisch.
Ja, das ist ein interessanter Aspekt. Also den habe ich gar nicht so berücksichtigt, weil also man rekonstruiert das halt in Windeseile dann im Kopf, weil dieser Moment, der übersprungen wird, ist dieser Moment, den du auch angesprochen hast. Draußen die Beobachtung, dann Zeitsprung, auf einmal sind wir im Garten, also dieses Knebeln und die Familie quasi in den Garten buxieren, auf den Boden legen und so weiter, das macht man in diesem Moment dann im Kopf und dann wird dieser Moment natürlich noch umso schrecklicher. Und es steigert halt nur diesen Jumpscare, weil das ist halt was, mit dem man überhaupt nicht rechnet.
Ja, und das ist auch ein schönes Beispiel davon, dass der Wechselschnitt auf den Schauspieler in dem Fall, anders wie ich es vorher eben noch gesagt habe, tatsächlich finde ich was Effektives ist, denn dieses Bild, dieser Schreckmoment, der finde ich lebt arg davon, dass du gar nicht so deutlich erkennst, was da gerade überfahren wird. Also du erkennst, es ist scheinbar eine Person, aber du siehst das ja wirklich nur 4-5 Frames lang, also nicht mal eine Sekunde, würde ich sagen. Also es ist ja wirklich ganz, ganz kurz. Und dann kommt das Umschalten auf die Person in dem Dachboden, die sich das anguckt. Und das gibt dir die Zeit, finde ich, drüber nachzudenken, nochmal ganz kurz, was du gerade gesehen hast. Also du siehst diese Bilder vom geistigen Auge nochmal und versuchst noch zusammenzubasteln, was da gerade passiert ist. Und das ist so dieser, hat diesen Effekt, finde ich, wo du so den Mund halb offen hast und noch gar nicht richtig checkst, was gerade passiert, sondern im Gedanken noch dort bist und überlegst, was ist gerade eigentlich passiert. Und ich glaube, der Effekt wäre nicht so stark, wenn der Rasenmäher einfach weiterfahren würde und quasi nur ganz kurz dieser Schrei wäre, weißt du? Also dadurch, dass das Bild weggeht, in dem Moment, wenn du etwas siehst, intensiviert es nochmal die Wirkung, weil du dir dann Gedanken darüber machst und überlegst, was habe ich gerade eigentlich gesehen?
Ich glaube, die Szene wäre auch nicht auch so schockierend, wenn nicht dieser Found-Footage-Ästhetik noch dabei wäre, weil das spielt natürlich auch dann richtig rein, weil wie eingangs gesagt, das ist eine Szene, da kann eigentlich, sollte kein Sound bei sein, weil das einfach nur mit einer Super 8 gefilmt wurde. Umso überraschender ist natürlich dann dieser laute, ich sag mal, Industrial-Schrei einfach. Und ja, also ich finde, das unterstreicht halt noch dieses Verstörende des Moments, diese grisseligen Super 8 Bilder.
Das ist auch ein tolles Beispiel dafür. Ich hab den Ausschnitt mehrere Male gesehen und einmal habe ich ihn auch angeguckt, als hier die Fenster offen waren und dann habe ich von draußen Straßenverkehr gehört und das hat, finde ich, viel von der Wirkung rausgenommen. Das fand ich ganz spannend zu beobachten, dass, klar, ich meine, die Geräusche haben eh nicht zur Szene gepasst, aber das hat dem Ganzen so, hat dem Ganzen was Mysteriöses genommen, wenn da Geräusche im Hintergrund zu hören sind, während er sich dem Haus nähert, während er irgendwie irgendwas plant. Diese Stille, das hat das Ganze wie so, als würde dir jemand was zuflüstern. Das hat es zu was ganz Besonderem gemacht und das fand ich, also du hörst fast deinen eigenen Puls beim Zuschauen. Das fand ich ganz, ganz fantastisch in der Szene.
Ja, also ich habe das damals im Kino gesehen und das hat mich echt, das war wahrscheinlich der Jumpscare des Jahres für mich auch, ja.
Ja, dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Beispiel über einen Jumpscare. Ich weiß gar nicht, ob man den als klassischen Jumpscare, also sowieso nicht beschreiben könnte oder ich glaube selbst da würden mir Menschen widersprechen, ob das wirklich ein Jumpscare ist, aber ich nehme das als so einen wahr. Und zwar geht es um ein Point-and-Click-Adventure und Menschen werden sich erinnert fühlen an die letzte Sonderfolge, in der ich von diesem Spiel bereits erzählt habe, und zwar Franbo, ein, muss ich mal wieder sagen, ganz fantastisches Point-and-Click-Adventure aus dem Jahr 2015 von Killmandy Games. Worum geht es da? Ein junges Mädchen landet in einer Nervenheilanstalt und muss zu einem Großteil des Spiels versuchen, aus dieser Nervenheilanstalt rauszukommen. Und es gibt da ganz viele klassische Rätsel, die man von Point-and-Click-Adventures erwarten würde. Also versuche, einen Raum zu betreten, der verschlossen ist, finde die wichtigen Items in einem Level. Und das Spannende ist aber, man kann ganz viele dieser Rätsel nur lösen, wenn man Gegenstände kombiniert aus zwei unterschiedlichen Welten, aus der realen Welt und einer Welt, ja, die man vielleicht als Traumawelt beschreiben könnte. Und das ist so eine Welt, in die kann sich Franbo versetzen, wenn sie Pillen schluckt. Und in dieser Welt ist alles ganz, ganz explizit schlimm und verstörend. Also da sind dann ganz oft, da liegen Leichen herum, da sind Monster. Und diese Monster tauchen aber nicht aus dem Nichts auf, sondern basieren oft auf einer Gestalt oder auf einem Gegenstand, der in der realen Welt schon zu sehen ist. Das bedeutet, du hast zum Beispiel eine Szene, dann bist du in einem Warteraum und dort sitzen zwei andere Kinder und eine Frau, die dort arbeitet, eine Krankenschwester. Und wenn du die Pille einwirfst, dann wird aus der Krankenschwester beispielsweise ein Monster mit einem riesigen Maul, aus den Kindern werden Leichen, die mit irgendwelchen toten Tieren spielen. Das heißt, all die Dinge sind nicht völlig aus den Haaren, an den Haaren herbeigezogen, sondern sind immer so eine Perversion, so ein Abbild, ein perverses Abbild von der Realität. Und das, finde ich, dieser Wechsel von der einen Bildkulisse in die nächste, das ist auch eine Form von Jumpscare, die ich ganz, ganz fantastisch und spannend finde, weil du musst regelmäßig in diese schlimme Welt abtauchen und hast vorher diesen ganz kurzen Aufbau einer Erwartungshaltung. Du bist ja in der normalen Welt, sage ich mal, unterwegs, nimmst verschiedene Gegenstände und Personen wahr und fragst dich dann schon, was gleich mit denen passieren wird, wenn du in die andere Welt wechseln musst. Und das ist dann so ein Moment, der dich vor allem überfordert. Das ist dann ein ganz starkes Element von dieser Jumpscare-Anatomie, der hier ganz prominent ist, dass du dann überfordert wirst von ganz, ganz vielen Eindrücken, die ja quasi auf Knopfdruck über dich hereinbrechen, oft auch noch hinterlegt mit einem ganz unangenehmen Störgeräusch. Und das ist eine Form von Jumpscare in einem Genre, wo ich es eigentlich gar nicht erst vermutet hätte.
Ja, es ist halt auch, wie du sagst, also wenn man es dann sieht, dann kann man irgendwie immer die Beziehung herstellen zu den normalen Dingen, also in Anführungsstrichen, die man jetzt vorher gesehen hat, zu diesen anderen, ja, skurrilen, surrealen, perversen Bildern dann auch schon quasi schon fast so. Und vor allen Dingen, man darf sich das ja gar nicht so wie so einen richtigen, also wie so ein Jumpscare im klassischen Sinne, dass einen das anspringt, vorstellen, sondern das finde ich eher schon vergleichbar mit dem Milieu, wo das so ein bisschen so aufploppt. Also es ist gar nicht so im Vordergrund, dass einen das anspringt, sondern das ist wie so eine Überblende so leicht. So, das ist jetzt auf einmal da. Und dann fängt man an, sich das anzuschauen und dann merkt man erst, wie grausam oder gruselig das eigentlich auch ist. Ja. Aber es ist nicht so, dass es einen anspringt. Aber es funktioniert wie ein Jumpscare trotzdem, ja.
Genau, und es ist halt auch so faszinierend. Das lebt dann wiederum davon, ganz anders wie Sinister, dass du lange drauf gucken kannst, weil das ist dann wirklich wie so ein Bild, das du umgedreht hast und plötzlich bist du damit beschäftigt, jedes verstörende Detail dieses Bildes wahrzunehmen und deine Augen huschen so ein paar Sekunden lang von Detail zu Detail und nehmen das erstmal alles in sich auf, also fast schon wie so ein ausgedehnter Jumpscare mit Ankündigung, und das finde ich so ganz, ganz faszinierend, was dem Spiel unheimlich viel gibt. Man sieht auch, welche große Rolle dieser Wechsel zwischen den Welten spielt, damit das so effektiv ist. Es gibt nämlich ein anderes Spiel, das ganz ähnlich ist, Apokalypsis heißt das. Das ist auch ein Point-and-Click-Adventure, das so im Holzstich-Look gehalten ist. Und auch dort gibt es ganz, ganz viele verstörende Bilder. Bilder. Allerdings gibt es keine so eine Wechselfunktion. Das heißt, jede Szenerie, in die du kommst, die ist von vornherein schon so verstörend. Da siehst du, also es spielt in so einer mittelalterlichen Welt, in der die Pest ausgebrochen ist. Da siehst du Pestopfer, da siehst du Folterknechte, da siehst du irgendwelche Monster, da siehst du einen Teufel rumspringen. Und auch das ist erstmal gruselig, weil du immer, wenn du in eine neue Szene kommst, erschrocken bist von all den Bildern, die du da gar nicht erwartet hast und die über dich hereinbrechen. Aber du gewöhnst dich daran, weil im Gegensatz zu Fran Bau hast du da nie diesen Moment der Erwartungshaltung, wo du erst einen normalen Zustand, sage ich mal, kennenlernst und dieser Zustand dann pervertiert wird durch den Jumpscare, durch den Schreck, in dem du dieses Bild umkehren musst. Und das, finde ich, zeigt halt ganz, ganz toll, wie gut dieses Spiel das hinkriegt.
Auch über die gesamte Spieldauer hinweg. Also es wird nie so, dass es langweilig ist oder dass man sagt, okay, jetzt langsam erkenne ich da Muster oder dergleichen.
Genau, nie. Also jede Szene hat einen eigenen Jumpscare sozusagen. In jedem Bild, in dem du drin bist, kannst du auf diesen Pillenknopf drücken und dann siehst du einen ganz neuen Grad der Perversion. Und das finde ich eben so faszinierend, also ganz fantastisch. Ich kann es nur empfehlen, ein tolles Spiel mit natürlich extrem belastenden Bildern auch, aber wenn man das mal gespielt hat, weiß man sofort, was ich damit gemeint habe.
Ich greife mal den Begriff belastende Bilder auf und mal sehr gut ins Jahr 2016, in dem es mit Horror-Nonnen, sage ich jetzt mal, auch einige belastende Bilder gibt. Ich meine natürlich den Film Conjuring 2. Wie gesagt, aus dem Jahr 2016 von James Wan, Regisseur von Saw, den Insidious, diversen Insidious-Teilen, produziert Annabelle und Conjuring hat er auch diverse Teile gemacht, dürfte jedem ein Begriff sein. Und ich habe jetzt hier den Oberbegriff stehen, die Nonne im Gemälde. Dann gehe ich mal davon aus, jeder, der den Film kennt, den zweiten Conjuring, der kann sich da auch was drunter vorstellen. Ich rekapituliere nochmal kurz die Handlung. Es geht um Ed und Lorraine Warren, das sind so zwei amerikanische bekannte Forscher im Bereich des Paranormalen. Und die erkunden in Conjuring 2 den Spuk im berühmten Amityville Horrorhaus. Und bei einer Seance erscheint dann Lorraine, ein Dämon in Gestalt einer Nonne. Und die angesprochene Szene, die ich aber meine, die spielt ein Jahr später. Und da erscheint Lorraine wieder, die Nonne, diesmal zu Hause bei einer Vision. Und die Dämonengestalt dieser Nonne, die wandert dabei von einer Erscheinungsform zur nächsten. Also erst ist die Nonne am Ende eines Flures zu sehen, dann nimmt sie quasi Gestalt in Form eines Gemäldes an, um am Ende der Szene im Keller zu erscheinen, wo Lorraine dann den Tod ihres Ehemanns mit ansehen muss. Also wie gesagt, alles nur eine Vision, aber trotzdem recht. Die Szene geht so 4 Minuten und Warren spielt hier, deswegen habe ich das Beispiel auch genommen, weil der weiß einfach, wie man mit Jumpscares auch spielt und mit den Erwartungen des Zuschauers spielt. Und der spielt hier gekonnt die Klaviatur dieser unterschiedlichen Jumpscare-Formen rauf und runter innerhalb von 4 Minuten. Mal stürzt halt die Bedrohung plötzlich aus der Wand auf die Heldin ein. Das ist diese Nonne in Gemäldeform. Ein anderes Mal gleitet sie so langsam ins Bild. Gar nicht so, dass man sich erschreckt, um dann per Montage so mit der nächsten Einstellung auf einen einzustürzen. Und dann hat man wieder diesen klassischen Schrei dazu. Und das sind so verschiedene Stilmittel des Jumpscares. Und ich finde, die Szene ist exzellent, um zu sehen, wie man auch durchaus verschiedene Jumpscares in einer ganz kurzen Zeit benutzen kann, aber auch immer wieder auf eine neue Art und Weise und auch mit der Erwartungshaltung des Zuschauers zu spielen. Also ich würde schon behaupten, ich bin jemand, der sehr viele Horrorfilme gesehen hat. Also ich kenne auch so diese ganzen Mechanismen und Warren schafft es immer wieder, mich zu überraschen. Und das bei einem Film, der so, ich glaube, es gibt so eine Datenbank, die kann ich auch mal verlinken, da kann man sehen, wie viel Jumpscares es in Filmen gibt. Nun, laut dieser Datenbank hat der Film 22 Jumpscares. Vielleicht waren da 1, 2, wo ich sagen würde, die waren jetzt eher schwächer, aber ansonsten beherrscht er das einfach, diese Jumpscares. Ich würde sogar sagen, er ist einer der wenigen modernen Regisseure, wo ich sagen würde, der beherrscht die wirklich richtig gut.
Die Szene, finde ich, gewinnt auch sehr durch die Schauspielerin. Ganz fantastisch, der Wechselschnitt zu ihr. Sie kann es sehr, sehr gut, diesen Schrecken und die Angst in ihren Blick einzufangen. Sie hat sehr, sehr große Augen und großen Mund. Und wenn sie dann wirklich verstört guckt, das hat mich richtig unangenehm berührt. Also das war auch ein Beispiel von einem Wechselschnitt, der mir dann nicht die erhoffte Pause gegeben hat oder die Erholung, sondern der es fast noch schlimmer gemacht hat, weil ich dann eben diese Angst so deutlich sehen konnte und mir das nochmal vor Augen geführt hat, wie schlimm diese Situation ist. Also das ist auch nochmal ein tolles Beispiel, wie so ein Wechselschnitt so eine Szene bereichern kann tatsächlich. Oder hast du das anders wahrgenommen?
Nee, definitiv. Weil ich finde sogar auch, was die Szene halt nochmal, diese Wirkung der Jumpscares noch bereichert, ist halt, dass er weiß, wie man Atmosphäre erzeugt. Das heißt, wir haben hier 4 Minuten, das sind 3 Jumpscares und er, also diese Momente, bis diese Jumpscares kommen, die spielt er richtig schön aus. Und du hast dann, also er spielt mit Licht und Schatten, da gibt's diesen Schatten, der dann so langsam zu diesem Gemälde über die Wand quasi so wandert und man weiß ganz genau, okay, der endet jetzt da beim Gemälde und was passiert jetzt als nächstes? Also wie er das alles einführt, nämlich durch ein sehr atmosphärisches Filmemachen, und das beherrscht er halt auch einfach, das unterstreicht halt nochmal jeden einzelnen dieser Jumpscares. Und ich finde, das ist ein gutes Argument, auch, dass man auch sagen kann, wenn du ein richtig guter Regisseur bist, dann kannst du diese Jumpscares noch viel besser in deine Filme einbauen auch.
Ich finde auch sehr schön, wie da mit dem Sound gearbeitet wird. Und zwar gibt es da ganz am Anfang, zu Beginn dieser Szene, einen Moment, wenn sie in dieses Zimmer reinkommt, in dem dieses Gemälde hängt von der Nonne, und sie macht dann das Licht an und sieht zum ersten Mal dieses Bild. Dann ist so diese Szene, dass man plötzlich überrascht wird von diesem Bild, wo dieses Profil von dieser Nonne zu sehen ist. Und das ist auch ein verstörendes Bild, also so ein ganz dunkles Gesicht und aufgerissenen Mund und Augen. Und das ist gefilmt wie ein Jumpscare, weil das so plötzlich so im Bild ist, aber es gibt keinen Ton dazu. Also es gibt keine Untermalung, die mir sagt, das war ein Jumpscare, sondern es ist einfach nur, man hört den Lichtschalter anmachen, der Schnitt auf das Bild, und dann, das hat so, finde ich, einen ganz besonderen Effekt. Ich fühle mich nämlich dann so ein bisschen, also ich beginne dann dem Regisseur auf so eine komische Art und Weise zu vertrauen. Also irgendwie so, ich hatte eben nicht das Gefühl, also wenn da so ein Jumpscare gekommen wäre mit so einem Ton dazu, hätte ich mir gedacht so, oh okay, das ist echt billig so, das ist jetzt einfach nur ein Schreckmoment, weil da so ein Bild ist und der Ton hat mich erschrocken. Aber dadurch, dass das nicht kam, hatte ich so das Gefühl, ah okay, entweder er holt noch aus zu einem noch viel schlimmeren Schlag, was ja auch der Fall dann war, oder ich kann ihm auf so eine komische Art und Weise vertrauen. Also das hatte auf mich eine ganz starke Wirkung, dass er eben nicht direkt die erste Möglichkeit genutzt hat, diesen Ton noch reinzubringen.
Ja, was ich immer, das ist auch mal ein interessanter Aspekt. Ich finde immer am eigentlichen Jumpscare interessanter die Momente davor als der eigentliche Schreckmoment. Und das, was du jetzt gerade beschrieben hast, nämlich diese Szene mit dem Gemälde, man sieht so die Umrisse und der Rest des Raums ist ja in Dunkelheit getaucht und man hat das Gefühl, die Augen leuchten so. Und man hat so diesen wohligen Schrecken, dass jetzt passiert gleich was. Und dann geht sie ja nochmal hin, macht das Licht sogar an, dann sieht man, aha, das ist ja doch nur das Gemälde. Und dann denkt man, wird man wieder so ein bisschen entlassen aus der Szene. Und dann gibt's diesen nächsten Anspannungsmoment, wenn dieser Schatten über die Wand geht. Und für mich macht das eigentlich jetzt, wenn ich drüber nachdenke, auch den Reiz noch umso mehr des Jumpscares aus, dieser Moment davor. Dieses Warten, dieses auch nicht zu wissen, kann ich dem Regisseur jetzt vertrauen, wie du sagst, oder kann ich dem jetzt nicht vertrauen? Also das macht für mich wahrscheinlich diesen wohligen Spannungsmoment auch noch umso mehr aus.
Vor allem, was finde ich auch gute und interessante Jumpscares ausmacht, ist, wenn die in einem Genre oder in einem Film oder in einer Filmwelt oder auch in einer Spielwelt verhaftet sind, in der theoretisch alles möglich ist. Weil wenn du Filme hast, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Freitag der 13., da hast du das Gefühl, du kannst abschätzen, was etwa passieren könnte. Also wenn der Killer im Wohnzimmer steht und deine Heldin oder dein Held ist irgendwie im Schlafzimmer im ersten Stock, dann kannst du Geräusche, die du hörst, zuordnen, weil du weißt, diese Welt gehorcht den Regeln der Physik. Dieser Mörder muss jetzt irgendwie nach oben kommen. Wenn du die Schritte hörst, weißt du, er ist da im Gang oder so und kannst das alles ein bisschen zuordnen. Aber in dem Beispiel, das du gerade genannt hast, da ist es halt was ganz anderes, weil der Film relativ deutlich macht mit vielen Details, dass hier nicht die normalen Regeln gelten. Also hier ist es eine übersinnliche Welt, und ja auch dieser Moment, wenn dann zum Beispiel dieser Schatten der Nonne auf das Bild erstmal zuwandert, und dann merkt man ja schon, okay, das ist übersinnlich, das geht ja gar nicht. Und dann fangen an, aus diesem Gemälde da die Hände rauszukommen, und dann denkst du auch wieder, das ist nichts, mit dem ich gerechnet habe, dass das möglich ist. Und während du das noch denkst, beginnt dann dieses Gemälde auf dich zuzurennen, und das ist ja dann wirklich der Moment, wo du denkst, okay, damit konnte ich unmöglich rechnen, aber das macht's auch so interessant. Das macht's halt so spannend, finde ich, weil du dann lernst, okay, hier ist scheinbar noch viel mehr möglich, als ich gedacht habe, und das ist das Futter für die nächsten Jumpscares, weil du ja dann, selbst wenn du in eine völlig harmlose Situation reinkommst, gelernt hast, theoretisch ist alles möglich. Und das, finde ich, macht solche Filme ganz besonders wertvoll.
Genau, und das macht ja dann manchmal sogar auch, also ein schlechter Jumpscare ist dann der, wie du schon gesagt hast, der, den ich erwartet habe. Also wenn ich genau in dem Moment und dann auch noch auf so einer zum Beispiel plumpe Art und Weise, denn sei es jetzt nur über die Todesspuren lauter Sound oder die Montage, einfach nur dann direkt damit konfrontiert wird, dann kann sowas halt auch schnell einfach nach hinten losgehen und funktioniert halt auch nicht. Also deswegen umso wichtiger, denke ich, ist halt auch der Aufbau des Ganzen.
Genau, und deswegen, ich behaupte auch einfach mal, Geister und auch Geisterhäuser und Haunted Houses und all dieser Kram, die sind, finde ich, mit die schönsten Umgebungen für Jumpscares, einfach nur, weil es da so viele Möglichkeiten gibt, wie die auftreten können. Und das macht das, finde ich, so interessant. Das führt mich übrigens auch sehr elegant zu meinem dritten und letzten Beispiel, und zwar Layers of Fear, auch ein Spiel, das jetzt nicht unbedingt ein unbekanntes Spiel ist, aus dem Jahr 2016, ein Horrorspiel, das extrem beliebt und auch kommerziell erfolgreich war, und das aus gutem Grund, denn dieses Spiel spricht auf eine Art und Weise und mit dem Spieler und setzt eine Bildsprache ein, die extrem überwältigend ist und gleichzeitig extrem kreativ. Bevor ich zu den Beispielen komme, ganz kurz erklärt, worum es geht. Man spielt als ein talentierter Maler, der, und das Wort ist eins, das die Entwickler selber benutzen, der als verrückt beschrieben wird, der also Wahnvorstellungen hat, der Angstzustände hat, der ständig Angst hat, beobachtet zu werden und gejagt zu werden. Und er läuft im Grunde über einen Großteil des Spiels hinweg durch seine riesengroße, einsam gelegene Villa. Und was dort passiert, ist kaum in Worte zu fassen. Also ich habe da so eine Compilation mal angehängt dann im Forum. Kann man sich das mal angucken. Da passieren so viele unterschiedliche Arten von Schreckmomente, die aber immer wieder eigentlich auf Jumpscares basieren, dass man eigentlich keine Chance hat, jemals eine Einschätzung gewinnen zu können, was eigentlich hier für Regeln gelten und welche nicht. Also es beginnt da bei ganz einfachen Dingen, dass zum Beispiel man durch ein Fenster raussieht und man sieht dann auf der Mauer gegenüber im Innenhof was geschrieben, und dann guckt man da so raus aus dem Fenster und strengt sich an, das zu lesen, und dann knallt der Fensterladen so zu. Also so ein Klassiker einfach, wo man so denkt, okay, damit konnte ich nicht rechnen, weil das ist einfach physikalisch nicht möglich. Aber das war halt eine erste Überraschung. Aber dann auch solche Dinge wie, die ich ganz, ganz faszinierend finde, dass Gemälde, in denen es ja in diesem Spiel ganz viele gibt, so interessant und klug im Level platziert sind, dass du bei ganz bestimmten Positionen, an denen du dich befindest, diese Bilder dann plötzlich in einem Blickmittelpunkt hast. Das heißt, du gehst in einen Raum rein und dann führt dich die Levelarchitektur durch so einen schmalen Gang und zwingt dich an einer Stelle dazu, dich umzudrehen, und dann steht hinter dir plötzlich ein riesengroßes Gemälde, das vorher in deinem toten Winkel war, und dann guckt dich da so ein Porträtkopf an, und das ist gar kein Jumpscare, der mit einem Sound unterlegt ist, sondern du erschreckst einfach, weil du da plötzlich ganz in der Nähe so ein Gesicht hängen hast, und das ist alles so in so einem realistischen Malerstil aus dem 19. Jahrhundert gehalten, und das, dann denkst du wirklich ganz kurz, da steht jetzt eine Person. Und das sind so ganz, ganz oft in dem Spiel, dass die Level-Architektur so klug ist und dich zu den Jumpscares quasi selber führt und du selber durch deine Laufgeschwindigkeit den Rhythmus vorgibst, wie du in diese Jumpscares reinstolpern wirst. Und das ist ein Aspekt dieses Spiels, was es ganz, ganz faszinierend macht und was ich auch ganz wenig in anderen Spielen sehe. Und das andere ist die Art und Weise von Jumpscares, mit dem Layers of Fear ganz, ganz toll spielt, ist, dass es eben, wie ich schon angerissen habe, die Regeln ganz oft hinterfragt, die es selber eigentlich erstmal aufgestellt hat. Also du kommst dann zum Beispiel in ein Kinderzimmer rein und drehst dann eine Spieluhr, dann rutscht plötzlich deine Perspektive in die Spieluhr rein und drehst dich mit dieser Spieluhr im Kreis, und diese Spieluhr beleuchtet das Zimmer. Und am Anfang ist das so eine gemütliche, so eine süße Kindermelodie, und die Lichter sind alle sehr warm, die Farben sind alle sehr warm, und du siehst Kinderzeichnungen an der Wand, und mit jeder Umdrehung wird das, was du in dem Zimmer siehst, immer kranker und immer absurder und immer abgedrehter. Und dann siehst du irgendwann Puppen, Kinderpuppen, die ihre Köpfe gegen das Kinderbett schlagen, und du siehst Drohnachrichten an der Wand, und es wird immer schlimmer, und mit jeder Umdrehung wird es immer schlimmer. Und das ist ja auch eine Form von Jumpscare, weil du daraus einfach nicht entlassen wirst. Aus deiner anfänglichen Unschuld wirst du getunkt in ein immer tieferes Fass aus Schrecken, und du kommst einfach nicht mehr raus. Und das sind so Dinge, die kannst du unmöglich vorhersehen, und das sind so Jumpscares, die dich einfach so am laufenden Band in diesem Spiel richtig fertig machen, weil, wie gesagt, keine wirklichen Regeln gelten.
Ja, also ich habe das damals auch, als es rauskam, das hatten sie irgendwann mal im Angebot, habe ich mir auch dann gekauft, wusste auch gar nicht so viel von dem Spiel und war auch völlig begeistert. Es geht ja auch nur so um die 2-2,5 Stunden, das Spiel. Und dieser Reiz dieser Jumpscares von Layers of Fear ist genau das, was du beschreibst, nämlich dieses, man kann diesem Spiel nicht trauen. Also egal, du gehst einen Gang lang, du gehst diesen Gang später wieder lang, du weißt nicht, was da passiert. Du drehst dich, du läufst einen Gang lang, da ist eine Tür, die ist zu, du drehst dich um, wieder was anderes vor dir auf einmal. Und das hat diesen Reiz ausgemacht und auch diesen Überraschungscharakter der Jumpscares im Spiel auch immer aufrechterhalten. Und was ich auch interessant fand, das Spiel schafft das größtenteils, ohne immer die Regie an sich zu reißen. Das heißt, ich hatte nicht das Gefühl, dass man viele dieser Momente verpassen kann. Und trotzdem hat das Spiel nicht immer mir die Kontrolle entrissen und mich wieder jetzt in der Zwischensequenz mit irgendwelchen Schockmomenten konfrontiert, sondern das waren schon noch geskriptete Momente, ohne dass ich großartig die Kontrolle verloren habe. Das war so, und das hat für mich auch den Reiz von Layers of Fear auch ausgemacht. Also diese Jumpscares funktionieren, ohne dass man den Spieler wieder an die Hand nehmen muss.
Genau, also ich meine, klar, wenn man so diese Szene hat mit diesem Kinderzimmer, das ist natürlich durch und durch durchgeskriptet.
Oder mit der Fensterklappe auch. Mhm,
genau, aber selbst das ist, finde ich, schon ein Beispiel, wo, wie gesagt, das Spiel ganz, ganz klug ist, weil es eben weiß, wo du dich wann befinden wirst, wo dann Sichtwinkel so angelegt sind, dass der Entwickler oder dass das Entwicklerteam weiß, du wirst definitiv in diesem Moment dorthin gucken, weil du entweder einen Schriftzug siehst oder weil du denkst, hier geht es weiter. Und die wissen dann ganz genau, wie du dich auch drehen wirst, wenn du zurückgehen wirst. Und da platzieren sie dann quasi zum Beispiel ein Gemälde, das dich erschrecken soll. Und das ist halt einfach so klug und so geschickt. So, das sehe ich so selten in anderen Spielen. Deswegen war das für mich hier unbedingt eine lobende Erwähnung wert, auf jeden Fall.
Ich muss unbedingt den zweiten Teil mir auch anschauen. Also ich hatte nur gehört, dass André hat ja auch was drüber gemacht, er war wohl auch recht begeistert und ich will mir den zweiten Teil auch unbedingt anschauen. Auch.
Ja, aber ich denke, unbedingt anschauen, das ist ein gutes Stichwort. Ich glaube, wie gesagt, alle Sachen, die wir heute hier genannt haben, sind Empfehlungen, die man sich mal anschauen kann, anspielen kann. Und ich würde sagen, diese Beispiele haben, finde ich, ganz, ganz toll gezeigt, dass Jumpscares, die ja auch bei mir erstmal immer für so ein bisschen, ne, Stirnrunzeln sorgen, so, na, also toll ist das nicht, die zeigen, wie viel eigentlich in diesem Stilmittel drinnen steckt. Und da kann nämlich wirklich viel Potenzial drinnen stecken, was einen Horrorfilm oder ein Horrorspiel potenziell bereichert, statt schlechter macht.
Genau, also es ist ein sehr schmaler Grad, es kann halt schnell kippen zum Inflationären, zum einfachen nur noch Abhaken von Jumpscare-Momenten, aber finde ich auch jetzt nochmal bei der Recherche, auch für den Podcast, ist mir dann doch nochmal aufgefallen, was für ein großer Bestandteil Jumpscares doch schon eine lange Zeit auch im Horror-Genre schon sind und dass man halt schnell auch dann bei so einer Meinung ist und sagt, ja, Jumpscares, das ist immer so ganz billig, aber wie gesagt, Leute, die ihr Handwerk verstehen, die können auch hervorragende Jumpscares machen.
Jawohl. Und ich würde sagen, Nils, damit machen wir einen Strich unter diese neue Sonderfolge über Jumpscares. Ich danke dir recht herzlich, dass du dich bei 35 Grad um das Mikro versammelt hast. Ich hoffe, euch da draußen hat es auch gefallen. Wir sind natürlich extrem gespannt, wenn ihr in dem Forum-Thread zu dieser Folge mal eure liebsten oder erinnerungswürdigsten Jumpscares mit uns teilt. In welchen Spielen, in welchen Filmen oder auch in welchen Büchern wurdet ihr denn mal so richtig erschrocken? Wo hat euch mal ein Jumpscare so richtig gekriegt? Oder wo haben sie euch auch richtig genervt? Das würde mich mal sehr interessieren und Nils sicherlich auch. Teilt es im Forum mit uns. Wir werden dort einen Thread auch eröffnen und nochmal die ganzen Links reinhauen zu den Film- und Spielszenen, die wir hier genannt haben, damit ihr euch auch das nochmal mit allen Sinnen quasi geben könnt. Genau, und ich würde sagen, mehr habe ich nicht zu sagen. Nils, möchtest du die Abschlussworte formulieren?
Ja, dann ich bin mal gespannt, was wir als nächstes behandeln werden. Das war jetzt auf jeden Fall mal ein Special, dann werden wir uns beim nächsten Mal wahrscheinlich mal wieder auf ein Thema konzentrieren, vielleicht auch dann anhand von ein, zwei Beispielen und bis dahin würde ich sagen, viel Spaß beim Gruseln.
Ja, genau. Dann würde ich auch sagen, viel Spaß mit dieser Folge beim Gruseln und sonst allem anderen. Wir hören uns bald wieder und bis dahin, tschüss!